Sportfrei zu unserem neuen Monatsthema Sport und Psyche. Seit fast 3 Jahren machen wir Podcasts und haben noch nie so richtig über Sportpsychologie gesprochen. Das, obwohl das mit Sicherheit unser Kernthema ist. Daher haben wir den aktuellen Monat genutzt, um das zu ändern. Ich habe mir den geschäftsführenden Direktor des Instituts für Sportwissenschaft der Universität Halle-Saale eingeladen. Professor Dr. Oliver Stoll bildet da im Fach angewandte Sportpsychologie junge Sportpsychologen aus. Seit 1991 ist er mit den Themenfeldern Sport und Psychologie beschäftigt, anfangs in der Lehre. Grund genug, um über seine Erfahrungen und Beobachtungen der letzten 35 Jahre zu sprechen. Was erwartet dich in dieser Folge? Ich spreche mit Oliver über die Strukturen im Leistungssport und welche Rolle die Sportpsychologie darin einnimmt. Wir reden aber auch über die fließenden Grenzen zum Breitensport, wie man diese besser gestalten kann zum Beispiel. Auch die ASP, also der Berufsverband der Sportpsychologen, ist kurz Thema in einem rundum gelungenen Gesamtüberblick zur Sportpsychologie. Freue dich, liebe Hörerinnen und lieber Hörer, auf ein informatives und wieder einmal kurzweiliges Gespräch zu unserem Lieblingsthema Sportpsychologie. Danke auch an Oliver für das positive Feedback, die ein oder andere schlaue Frage gestellt zu haben. Habe ich mich gefreut. Und jetzt hör gern rein in die erste Folge unseres Monatsthemas Sport und Psyche.
Stärke beginnt im Kopf. Dein Sportpsychologie-Podcast von Spomind.
Hallo Olli, danke, dass du dir Zeit genommen hast. Bei uns geht's direkt los. Damit meine erste Frage. Du hast mit Sport und Psychologie schon seit der Gründung zu tun. Warum gehört das zusammen, deiner Meinung nach?
Ja, hallo Phil, grüß dich erstmal. Schön, dass ich hier sein darf. Ja. Das war tatsächlich nicht immer der Fall, dass Psychologie und Sport zusammengedacht wurde. Meine ersten Berührungen damit hatte ich so Anfang der 2000er Jahre wirklich ernsthaft. Und der große Nestor war damals Hans Eberspecher aus Heidelberg, der das Feld vorangebracht hat, und er hat mich fasziniert. Und in dem Zusammenhang habe ich mich dann mehr für Psychologie und Sport, für die Schnittstelle interessiert. Nicht nur für Forschung, sondern auch für, was kann man eigentlich machen mit Athletinnen und Athleten, damit die besser performen. Und habe mich dann so autodidaktisch in das Feld begeben, weil es gab noch keinen Studiengang damals, es gab keine Fortbildungen, keine Ausbildung. Das heißt, ich habe mich da mehr oder weniger autodidaktisch hineinbewegt. Und weil ich ein sehr holistisches Menschenbild habe, das davon ausgeht, dass der Körper den Geist beeinflusst und umgekehrt genauso, war das für mich eine logische Schlussfolgerung, dass man das zusammen sich anschauen muss. Also Körper und Geist zusammen. Und das wollte ich verstehen.
Jetzt hast du gerade schon gesagt, ne, dass es irgendwie, dass es auch geprägt war von anderen Personen. Gab es am Anfang viel Gegenwind? Weil es ist ja trotzdem noch ein relativ, ja, ein bisschen Spannungsfeld beladenes Thema manchmal, ne? Letzten Jahren geht's, glaube ich, aber wie hast du es wahrgenommen?
Ja, du hast es gerade richtig zusammengefasst. Eine große Dynamik, was diese Diskussion betrifft. Als ich angefangen habe, wusste da draußen niemand so richtig was mit anzufangen. Da gab es eben Psychotherapeuten oder Psychiater. Und das war so ein Defizitsicht auf den Menschen. Also es gibt jemand, der ein Problem hat und das muss behandelt werden. Ne? Also jemand ist krank und geht zum Arzt sozusagen. Und das war so das Bild, und deswegen haben Athletinnen und Athleten, die ja in der Regel nicht krank sind, das Gefühl gehabt, das brauchen wir gar nicht, und hatten immer so das Bild, ich muss mich da auf die Couch legen, von meinen Träumen erzählen oder sonst irgendwas. Und das war tatsächlich damals, als ich angefangen habe, das Bild von Sportpsychologie wurde reduziert auf Entspannungsverfahren eigentlich, wenn überhaupt. Und das hat sich natürlich massiv verändert mittlerweile, das stimmt. Dazu beigetragen haben viele Menschen, aber eben auch die Studiengänge, die auf den Markt gekommen sind. Und deswegen ist es auch besser geworden, wobei wir natürlich, wir haben diese mentale Gesundheitsdiskussion ja gerade, die ist ja gerade sehr präsent im Leistungssport, aus gutem Grund, wenn du mich fragst. Natürlich gibt es im Leistungssport auch Menschen, die Probleme entwickeln, die krank werden können, gegebenenfalls, und die dann therapeutische Hilfe brauchen. Das gibt es im Leistungssport genauso wie in der normalen Bevölkerung, sage ich mal. Aber es wird im Leistungs- und Hochleistungssport gerade medial zumindest ziemlich hochgekocht. Was ein bisschen verloren geht im Moment, meiner Meinung nach, ist die Diskussion um Leistungsstabilisierung und Leistungsoptimierung. Das war eigentlich so die Sicht auf Sportpsychologie zwischen, ich sag mal, 2008 und 2020. Da hat das Feld eher dominiert. Mhm. Im Moment haben wir natürlich diese mentale Gesundheitsdiskussion, die ja, wie gesagt, auch durchaus ihren Platz hat und relevant ist. Das hat mit dem Suizid von Enke zu tun gehabt, natürlich auch. Also das erste Mal an die Öffentlichkeit kam, dass ein Hochleistungssportler sich suizidiert hat, weil er an Depressionen gelitten hat. Und zunehmend haben dann auch Athletinnen und Athleten zugegeben, dass sie gegebenenfalls manchmal mentale Probleme oder subklinische Phänomene oder sowas entwickeln können und sind damit auch an die Öffentlichkeit gegangen. Das ist klar. Aber das ist natürlich nicht die Mehrheit der Athletinnen und der Athleten. Wir finden im Leistungs- und Hochleistungssport nicht mehr psychisch kranke Personen als in der Normalbevölkerung. Mhm. Abgesehen von Sportarten, die bestimmte Psychopathologien provozieren, also im technisch-kompositorischen, ästhetischen Bereich, in Sportarten, wo Gewichtsklassen eine Rolle spielen. Also Essstörungen finden wir schon mehr im Leistungs- und Hochleistungssport, aber alle anderen Psychopathologien kommen nicht häufiger vor als in der Normalbevölkerung.
Ist das ein Thema, was jetzt nur, also das war gesagt, Leistungssport und oder Sport generell vielleicht auch und die Gesellschaft, das ist eigentlich gleiches Abbild, aber ist dein Studiengang Sport und Psychologie, angewandte Sportpsychologie, ein reiner Leistungssport Studiengang oder auch Themenfeld? Oder würdest du auch sagen, dass ihr Themen behandelt, die eigentlich auch mehr in den Breitensport gehören und wo noch gar nicht drüber gesprochen wird oder gar keine Öffentlichkeitswirksamkeit passiert, weil natürlich der Spitzensport auch das dominiert, also Medien und Berichterstattung beispielsweise?
Sehr gute Frage. Finger in die richtige Stelle gelegt. Also konzipiert ist er natürlich genauso gewesen für den Leistungs- und Hochleistungsbereich im Wesentlichen erstmal, wobei du nicht überrascht sein wirst, dass es ein Modul gibt, das heißt klinische Psychopathologie, weil meine ausgebildeten Sportpsychologinnen und Sportpsychologen auch Psychopathologie zumindest erkennen müssen. Und dann gegebenenfalls, wenn Sie sie erkennen, auch an einen klinisch ausgebildeten Kollegen oder an einen Psychotherapeuten weitervermitteln können. Also das ist auch ein Thema im Studiengang, großes Modul, 10 Leistungspunkte, klinische Psychopathologie. Also wir beschäftigen uns auch damit. Tatsächlich war, ansonsten ist der Studiengang tatsächlich eher so im Leistungssport und Hochleistungssport ausgerichtet gewesen. Wir wissen aber mittlerweile, dass es, also es kommt darauf an, wie man Breitensport definiert. Es gibt ja die Menschen, die einmal im Leben nach Hawaii wollen, also ohne, dass sie da gewinnen können, also den Ironman machen wollen, ohne, dass sie da gewinnen können. Das heißt, das sind ambitionierte Hobbysportler, würde ich sie mal bezeichnen. Also die richten ihr Leben schon darauf aus und trainieren hart und viel und intensiv und so weiter. Und werden vielleicht dann irgendwo 25. in ihrer Altersklasse, aber der Traum ist dann einmal auf Hawaii gewesen zu sein. Das könnte man als Hobbysport definieren, rein theoretisch. Es ist schon auch ambitioniert, ja, sozusagen. Und die profitieren auf alle Fälle auch von Sportpsychologinnen und Sportpsychologen. Ich habe also nicht unwesentlich mittlerweile Klienten, die in diesem ambitionierten, wettkampforientierten Hobbybereich unterwegs sind, neben den klassischen Kaderathleten, Nachwuchsperspektiv und Olympiakader, die ja sowieso gefördert werden auch von den Olympiastützpunkten und von den Sportspitzenverbänden. Aber ich habe zunehmend mehr Klienten, die sagen so, okay, ich werde kein Olympiasieger, aber ich will das trotzdem auch haben. Das ist eine interessante Entwicklung. Ich würde sagen, in den letzten 5 bis 10 Jahren nimmt die zu.
Also ich hätte jetzt auch gefragt, so seit wann beobachtest du das, beziehungsweise ich habe vielleicht auch so ein bisschen Erfahrung sammeln können für unterschiedliche Sportarten und ich finde Triathlon ist da so ein Beispiel, ne, dass dann so die zahlungskräftige, das Klientel da ich glaube, da gibt's ja auch wirklich so, ich weiß nicht wie Altersbereich, aber so Ü50 nochmal es probieren wollen, auch die Zeit vielleicht haben. Beziehungsweise ich hatte auch damals, mein ehemaliger Physiotherapeut war auch so ein Kandidat, der das neben seiner Familie in seiner eigenen Praxis praktiziert hat, mit dem Ergebnis, also nicht Hawaii, aber dann zumindest Ironman, mit dem Ergebnis, irgendwie zweimal kurz davor, sich zu verletzen. Physiotherapeut, der weiß eigentlich ganz genau alles, was notwendig ist, ne? Also, ich glaube, da sind wir vielleicht, wenn du das jetzt schon hörst, beide der Meinung, dass das wahrscheinlich schon auch eher psychologisch oder psychisch bedingt vielleicht auch aufgetreten ist.
Könnte, ja.
Ja, könnte, genau. Nichtsdestotrotz, was ich sagen wollte, ist, ich beobachte es in der im Triathlon, aber siehst du auch noch andere Sportarten, die das vielleicht so ein bisschen mit von der Charakteristik her pushen, dass auch so dieser ambitionierte Hobbysport da schon Bedarf hat und bei dir nachfragt?
Ja, findet man auch in anderen Sportarten. Ausdauersportbereich ist tatsächlich, glaube ich, führend. Also jetzt, ob das ist Marathon, Halbmarathon oder was, Trailrunner oder was weiß auch immer ich ist. Die habe ich auch als sehr offen und sehr interessiert wahrgenommen. Das wissen wir ja, dass alles, was aus der Leichtathletik kommt, auch vom Bildungsstand her, die sind einfach neugierig und das liegt in der Natur der Sache, dass die immer mehr wissen und wollen, unabhängig wie gut sie nun gerade sind. Das bietet sich an. Ich sehe es aber auch in Mannschaften mittlerweile, also Sportspielmannschaften. Es ist natürlich wieder die Frage, wie definiert man Hobbysport? Ich war gestern Abend zum Beispiel bei einer Floorball erster Bundesliga Damenmannschaft. Jetzt können wir sagen, was ist Floorball? gut, erste Bundesliga klingt nach Profi, sind die natürlich nicht, sondern die studieren und arbeiten nebenher, spielen aber trotzdem in der höchsten Liga, die Deutschland zu bieten hat. Landläufig könnte man sagen, okay, das sind ambitionierte Hobbysportler und die wollen Sportpsychologie zum Beispiel. Oder wir sehen das auch logischerweise im Fußball-Nachwuchsleistungssport. Also an den NLZs haben wir festangestellte Sportpsychologen. Jetzt könnte man sagen, okay, das ist schon auf dem Weg zum Profisport und zum Hochleistungssport hin. Aber wenn man sich die 13-, 14-, 15-jährigen jungen Fußballer anschaut, die natürlich viel investieren, könnte man sagen, okay, das ist jetzt noch kein Leistungssport im engeren Sinne. Die sind zwar auf dem Weg dorthin, aber die werden sportpsychologisch betreut.
Hilf uns mal kurz zu verstehen, unser Monatsthema ist ja so Sport und Psyche, also wie passt das überhaupt zusammen? Wie arbeitest du mit denen, beziehungsweise, das ist ja auch immer so mein Grundgedanken. Ich war übrigens auch so diese Kategorie junger Fußballer, der so auf dem Weg war. Das heißt, ich hätte mir damals vor fast 20 Jahren oder vielleicht sogar schon ein bisschen mehr, hätte ich mir es tatsächlich auch gewünscht, da so, ich sag mal, Anknüpfpunkte zu haben, um Themen zu einfach zu platzieren, die mich gerade vielleicht umtrieben haben. Aber wie kannst du die begleiten, beziehungsweise wie kann man sich vielleicht auch aus dieser Aufgabe oder aus diesem Lebensfeld Sport sich in das andere Leben etwas mitnehmen? Also wo kann man aus dem Sport vielleicht auch raus lernen?
Ja, spannendes Thema. Das ist, glaube ich, eine große, also bei allen dunklen Seiten, die der Leistungs- und Hochleistungssport hat, mit mentale Gesundheit und Druck und ich weiß nicht, wie ich damit klarkomme und umgehen soll, gibt es ja die positive Seite, die nennen wir in der Sportpsychologie auch so, die sogenannten transferable skills, also die transferierenden Fähigkeiten. Wer also sich so einer Sportkarriere hinwendet, lernt ja ganz viel über sein eigenes Verhalten. Also da, ich muss den Tag strukturieren, lernen können. Ich fange sehr früh an, die Fähigkeiten, die ich im Sport brauche, zu visualisieren, mit mir funktional selbst zu reden, also innere Dialoge zu führen, die mir helfen. Ich lerne was über Aktivierung und Entspannung, je nachdem, was ich eben gerade brauche, schon sehr früh und arbeite sehr früh damit. Und das sind natürlich Fähigkeiten, die später im Arbeitsleben richtig, richtig wichtig sind. Alleine schon die Tatsache, ich bin in der Lage, mich jedes Wochenende, wie du, Phil, damals, als du junger Nachwuchsfußballer warst, ihr seid, habt jedes Wochenende ein Spiel gehabt. Und ich gehe mal davon aus, ihr wolltet gewinnen. Das heißt, ihr habt euch einer Bewährungssituation gestellt jedes Wochenende. Und damit ist, ich stelle mich einer Bewährungssituation nichts mehr Ungewöhnliches für eine Sportlerin oder einen Sportler, sondern ich weiß, das ist so und ich kann damit umgehen. Und das gehört auch zu diesen transferable skills. Jemand, der nie Sport gemacht hat oder zumindest keinen Wettkampfsport gemacht hat, Der hat da überhaupt keine Erfahrung und hat da auch gar keine Fähigkeiten entwickeln können, um mit solchen Situationen umzugehen. Und das bietet tatsächlich der Sport, Resilienzentwicklung, Selbststeuerung, Selbstmanagement und der Umgang mit den Fähigkeiten, die Sportler sowieso brauchen, aber im späteren Leben auch notwendig sind.
Jetzt würde ich dort das genau das Thema so ein bisschen weitertragen. Wann wird es vielleicht krankhaft? Also das eine sind jetzt vielleicht so die Ressourcen, die man sich aufbaut, aber in welchen Anforderungen fühlen sich da vielleicht auch so aus deiner Erfahrung heraus Sportler dann überfordert oder was nimmst du dort wahr?
Das ist ein großes Thema. Wir haben ja gerade schon gesagt, das ist auch ein sehr aktuelles Thema. Ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Also es gibt bestimmte Sportarten, das habe ich ja schon gesagt, in denen ist aufgrund des Anforderungsprofils eine Entwicklung einer bestimmten Psychopathologie einfach systemimmanent. Also immer wenn es darum geht, eine Gewichtsklasse zu halten. Oder wenn es darum geht, einem ästhetischen Bild zu entsprechen, die irgendwelche Kampfrichterinnen oder Kampfrichter sehen wollen, dann ist eine Essstörung natürlich wahrscheinlicher, die Entwicklung einer Essstörung zum Beispiel wahrscheinlicher als in Sportarten, wo das im Handball, Fußball oder so nicht so ist. Das Thema Druck, ich bin zu sehr unter Druck, das ist so ein, wie soll ich sagen, ein Semi-Thema. Auf der einen Seite entwickelst du ja auch Fähigkeiten, um mit Druck umzugehen in deiner Karriere. Auf der anderen Seite kann der Druck natürlich sehr groß werden, vor allen Dingen, und da habe ich die Nachwuchsleistungssportler im Fokus. Die haben ja, wenn sie so zwischen 12 und 18 Jahre sind, nicht nur den Sport und die Schule, sondern die haben auch ihre Entwicklungsaufgaben zu absolvieren. Und das ist nochmal eine zusätzliche Aufgabe, die ein Erwachsener nicht hat, weil der im Wesentlichen weitestgehend fertig entwickelt ist. Und das heißt, es ist eine Dreifachbelastung da. Und das kann für manche wirklich zu viel werden, dass sie dann zusammenbrechen können unter der Last der Aufgaben, die dann da vorhanden sind. Also das ist, glaube ich, ein sehr sensibles Alter, zumal ja dann so gegen Ende der Pubertät kommt ja die Phase, wenn du es geschafft hast in den Nachwuchskader, also in N1 oder N2, kommt ja die Phase, der Sprung in den P-Perspektiv- oder Olympiakader. Das ist nochmal ein schwerer, also das ist nochmal ein großer Schritt. Viele scheitern, diese Hürde nicht zu nehmen. Und das in der Phase, wo du eine Dreifachbelastung hast mit Schule, mit Sport und mit Persönlichkeitsentwicklung. Und ich glaube, das ist so eine Achillessehne an der des Leistungssports gerade, wenn man da drauf schaut. Aber das wären im Wesentlichen schon die zentralen Themen, die ich da sehe. Alle anderen Themen, die mit Leistung oder Hochleistung zu tun haben, sind mal individuell wichtig und können zu Defiziten führen. Aber da sehen wir keine Gesetzmäßigkeiten.
Verstehe ich. Ganz, ganz spannende Frage, Olli. Wie kann man da präventiv auch ein Stück weit arbeiten?
Oh ja, sehr schön. So früh wie möglich Profis den Leuten an die Seite, also den vor allen Dingen jungen Leuten an die Seite stellen. DFB hat ja gelernt und deswegen hat natürlich die Sportpsychologen dort verpflichtend in die Qualitätskriterien reingenommen. Das heißt, wenn du die höchste Sternepunktzahl in der Qualitätsbewertung im NLZ haben willst, musst du jemanden oder zwei vielleicht sogar haben, die sich damit auseinandersetzt. Sind nicht nur die Psychologen, sind auch die Pädagogen, die da eine Rolle spielen, die Kinder und Jugendlichen dann eben auch pädagogisch begleiten. Ich glaube, da haben wir Luft nach oben.
Ja, auf jeden Fall, das sehe ich auch. Das ist ja auch so ein Grund, warum wir unser Projekt Spomind gestartet haben. Und gleichzeitig, Fußball ist das vielleicht Nummer eins und ich bin selber daraus entwachsen aus dem ganzen System oder damit sozialisiert, sage ich immer. Und gleichzeitig denke ich aber ja trotzdem gerne weiter. Wie können es andere Sportarten schaffen? Die haben vielleicht nicht so die Ressourcen, die haben vielleicht nicht so diesen Zulauf auch im semiprofessionellen Breitensport. Hast du da eine Idee?
Na, es ist tatsächlich, also die Ressourcen, die der Fußball hat, haben halt nicht viele. Also es ist ein Thema, gell? Muss man einfach mal sehen. Und die Sportmilliarde, die da im Raum hängt, wird ja für alles Mögliche schon ausgegeben. also die Frau Schenderlein, in die Welt geworfen hat. Da muss man gut drüber nachdenken, wie ich die gut ausgeben kann. Andere Sportarten können sich durchaus ein Vorbild nehmen am Fußball. Ja. Fußball war in vielen Dingen ein Vorreiter, Sportpsychologie ja auch, habe ich ja vorhin angedeutet. Ja. Warum sollten andere Sportspitzenverbände nicht einfach mal darüber nachdenken, solche Strukturen zu entwickeln, die vielleicht so ähnlich sind, wie sie im Fußball sind, mit den Zentren, die es da gibt, wo man jugendliche Sportler unterstützen kann, begleiten kann und dergleichen mehr, anstatt vielleicht einen Bundestrainer weniger zu beschäftigen oder also an anderen Stellen zu sparen. Fußball spielt das jetzt nicht die zentrale Rolle, aber in anderen Sportarten, die müssen halt gucken aufs Geld. Und wenn ich da investiere, dann muss ich woanders was wegnehmen. Aber aus meiner Sicht, glaube ich, wäre die Schaffung von solchen unterstützenden Strukturen in anderen Sportspitzenverbänden top on the list. Vor allen Dingen, wenn es uns darum geht, Kinder und Jugendliche zu schützen.
Jetzt bildest du ja junge Sportpsychologen aus als quasi Professor für die angewandte Sportpsychologie in Halle. Mhm. Ihr habt es geschafft, dass ihr euren Studiengang quasi jetzt von den Studierendenzahlen quasi verdoppeln dürft.
Ja.
Was machen die dann? Also gerade wenn wir jetzt gehört haben, dass vielleicht der Fußball noch die Ressourcen hat, aber bei anderen Sportarten das schon schwieriger ist. Ja. Wie begleitest du die jungen Studenten sozusagen auch auf diesem Weg?
Jetzt setze ich noch einen drauf. Wir sind nicht die Einzigen, die Sportpsychologen ausbilden in Deutschland. Da gibt's die BSP in Berlin, da gibt's mittlerweile in Leipzig und in Köln einen englischsprachigen Masterstudiengang. Die sind zwar eher forschungsorientiert ausgerichtet, aber zu mir kommen dann immer wieder auch aus den Studiengängen Studierende, die sagen so, ach naja, Forschung ist zwar nett, aber eigentlich will ich doch lieber in die Anwendung. Also es ist nicht nur Halle, die Leute auf den Markt wirft, sondern es sind auch andere Universitäten, die Leute auf den Markt werfen. Das ist sicherlich ein Problem für die Studierenden, dass nämlich der Arbeitsmarkt sich noch nicht komplett entfaltet hat in Deutschland. Also wir bilden im Moment Kolleginnen und Kollegen aus, die in der Mehrzahl in die Selbstständigkeit gehen und schauen, wie sie über die Runden kommen mit Beratung, Betreuung, also nicht nur mit Beratung, Betreuung von Athleten, Trainern, Funktionären und so weiter, sondern eben auch dann in die Fortbildung und Ausbildung logischerweise gehen, also die dann einfach Lehre machen im weitesten Sinne in Sportspitzenverbänden. Und was viele mittlerweile, die Selbstständigen vor allen Dingen auch machen, ist, dass sie wissen, dass der Wirtschaftsbereich interessiert ist an Sport. Das heißt, wir bilden ja auch Trainer aus, müssen uns mit Führung auseinandersetzen. Und Leistungssport ist immer auch irgendwie sexy für die Wirtschaft. Also wir werden auch häufig angefragt, so ihr arbeitet mit den Athleten, die abliefern müssen und ihr wisst, wie das geht. Vielleicht können meine Angestellten in meinem Betrieb auch davon profitieren. Erzähl doch mal, wie macht ihr das und so weiter. Mhm. Also das heißt, die können dann auch mal so in diesen Arbeits- und Organisationsbereich hintriften. Das ist wieder ein anderes Setting, aber da gibt es Überlappungen natürlich zum Sport und zum Leistungssport. Aber die Selbstständigen haben es am Anfang, glaube ich, echt schwer, nehme ich mal an, also was jetzt Verdienst betrifft. Aber es braucht vielleicht 2-3 Jahre ein gutes Netzwerk, in dem du aktiv bist, dass du dann damit anfangen kannst, also zumindest dann auch zu 60-70% im Sportbereich unterwegs zu sein, muss dann nebenher meistens noch andere, die meisten machen nebenher noch andere Sachen, also sind im Wirtschaftskontext unterwegs oder machen auch irgendwie so eine halbe Stelle irgendwo angestellt und machen den Rest der Zeit, wo sie dann mit Athletinnen und Athleten arbeiten. Das ist ja dann auch dann sozialversicherungstechnisch für die einfacher. Ja. Also das Feld, was wir hier haben, ist noch nicht so entfaltet, wie es in den USA oder in Australien ist. Also da ist das Feld größer. Da ist aber auch das Leistungssportsystem ein anderes. Gerade in den USA läuft viel über das Intercollegiate System. Also der College-Sport spielt da eine deutlich größere Rolle als der Hochschulsport bei uns in Deutschland. Also deutsche Hochschulmeisterschaften nimmt bei uns niemand wahr. Aber ein Finale im Football oder Basketball in den USA, da strömen 100.000 Leute in die Stadien. Das ist halt auch ein Unterschied der Leistungssportsysteme, die in den Staaten, wo Sportpsychologie eine größere Rolle spielt, wo mehr Ressourcen da sind, wo mehr Strukturen da sind. Und also allein in Amerika gibt es 34 Studiengänge angewandte Sportpsychologie, also in Nordamerika.
Ja, und was machen die dann? Also sind die genau dann an den Colleges? Ja. Nee, aber ja, ich meine, sind die an den Colleges angestellt als betreuende?
Ja. Genau. Okay. Genau. Die arbeiten für die Hochschulen, die arbeiten aber auch für Profivereine, die da unterwegs sind, ist klar. Die arbeiten mitunter auch für Athletinnen und Athleten, also Ausdauersport und so. Und man muss dazu sagen, dass in den USA auch ein anderes Mindset herrscht in Bezug auf, ich habe einen Mental Coach, ich habe einen Psychologen, zu dem ich gehe und so. Also es ist besser geworden in Deutschland, aber ich würde sagen, ein leichtes Stigma haben wir immer noch hier, so was Psyche betrifft, und ich habe einen Psychologen oder einen Mentaltrainer oder wie auch immer. Es ist besser geworden, aber ich glaube, wir sind noch nicht da, wo die Amis sind.
Ja. Bevor ich meine spannendste Frage heute stelle, hast du vorhin auch gerade gesagt, es braucht auf jeden Fall ein Netzwerk. Jetzt warst du selber Vorsitzender vom ASP, also von, hilf mir mal ganz kurz, was ASP heißt.
Ich höre es an. Arbeitsgemeinschaft für Sportpsychologie.
Arbeitsgemeinschaft für, was macht die Arbeitsgemeinschaft für Sportpsychologie und wie kann die vielleicht auch dann jungen Studenten helfen oder generell Mitgliedern helfen? Ich sag mal so, das Bewusstsein oder die Bereitschaft für die Dienstleistung, für die Qualität, für das Know-how da auch ja entlohnt zu werden sozusagen.
Ja, das ist wieder mal eine gute Frage, da muss ich ein bisschen ausholen. Der Begriff Arbeitsgemeinschaft für Sportpsychologie klingt ja schon so ein bisschen verstaubt und so, gell? Deswegen gegründet 1969, das war so die ausgehende APO-Zeit und in Westdeutschland meine ich jetzt. Und Arbeitsgemeinschaften war da ein Begriff für Leute, die sich für was interessieren und was voranbringen wollten. Das war so die Idee, ja. Der Name wurde dann auch nie gewechselt seit der Gründung, ja. Am Anfang war das eher so eine wissenschaftslastige Organisation, weil ich habe ja gesagt, dass bis 2000 war mit Anwendung nicht viel in Deutschland zu holen. Und ich würde sagen, seit 2008 würde ich sagen, genau, als der erste Studiengang, also wir in Halle auf den Markt kamen, die auch Praktiker ausbilden, hat sich die ASP auch gewandelt hin zu einem Berufsverband. Am Anfang war das so eine Gruppe von Forscherinnen und Forscher, die sich über sportpsychologische Forschung jährlich getroffen haben auf einer Jahrestagung. Jahrestagung gibt's immer noch. Die Mitgliederstruktur hat sich stark verändert. Mittlerweile würde ich sagen, 40% mindestens Angewandte dabei sind. Und es gibt in der Satzung mittlerweile der ASP einen Vizepräsidentschaft Leistungssport. Das heißt, dieser Job darf auch nicht abgeschafft werden in der ASP, der sich rein und alleine um Aus- und Fortbildung kümmert im Bereich angewandte Sportpsychologie und der vor allen Dingen die Netzwerke pflegt mit Deutschen Olympischen Sportbund, mit Ministerien, die da relevant sind, mit den Sportspitzenverbänden. Also dieser Vizepräsidentenjob ist alleine dafür verantwortlich. Und das ist letztes Jahr auf der Mitgliederversammlung auch so in die Satzung geschrieben worden, dass das auch nicht mal abgeschafft werden kann. Also dieser Job, die kümmern sich auch um Gebührenordnungen und wie so ein Honorarsatz aussehen soll und unterstützen dementsprechend auch die Kolleginnen und Kollegen, die wir universitär ausbilden für den Praxisbereich. Die unterstützt sie in ihrer Berufsausbildung, in ihrer Berufsausübung sozusagen. Von daher spielt die ASP auch für die angewandte Sportpsychologie mittlerweile eine ziemlich wichtige Rolle. Es ist unser Berufsverband.
Was fehlt denen noch so ein bisschen vielleicht auch? Oder wo siehst du Potenziale, die jetzt noch so ein bisschen ungenutzt sind?
Ja, ich glaube, also es gibt so ein Spannungsfeld, was ich so ein bisschen erlebe, ist, bei der ASP dürfen ja Absolventen Mitglied sein und aktiv werden, die aus der Sportwissenschaft und aus der Psychologie kommen. Und die Psychologie, also wenn du Vollpsychologe bist mit einem Bachelor und einem Master in Psychologie, bist du sogenannter Vollpsychologe. Mhm. Die haben ja einen eigenen Berufsverband, das ist der BDP, mhm. Berufsverband Deutscher Psychologinnen und Psychologen, die mittlerweile auch versuchen, die Sportpsychologie mit einem Fachtitel zu versehen. Mhm. Und da tut sich gerade so ein Spannungsfeld auf, dass ich nicht so ganz verstehe, weil das ja über die letzten 40, 50 Jahre ganz gut lief. Das ist halt historisch entstanden, dass die Sportpsychologie in der Sportwissenschaft entstanden ist und nicht in der Psychologie. Mhm. Also das ist eine deutschlandspezifische Sache. Und die Harmonisierung der Stakeholders, glaube ich, das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Aufgabe politisch mit dem DOSB, mit den politischen Institutionen, ob das Bundesinstitut für Sportwissenschaft ist oder ob das andere Stakeholder sind, die aus anderen Ecken kommen, die Sportpsychiater oder wie gesagt die Psychologen, dass man da irgendwie Konsens hinkriegt und Akzeptanz und Respekt, das ist, glaube ich, eine schwierige Aufgabe, die habe ich so am Rande meiner Präsidentschaft natürlich auch machen müssen oder gemacht. Da sehe ich noch ein Feld, wo, glaube ich, die ASP einiges mehr bewirken kann, als dass sie es jetzt schon tut.
Okay. Olli, wir sind fast durch mit unserem Gespräch, beziehungsweise haben wir schon eine halbe Stunde so ungefähr angerissen. Ja. Meine letzte Frage, hast du vorhin schon ein bisschen angedeutet, würde ich dir gerne noch stellen. Was macht einen guten Sportpsychologen aus, deiner Meinung nach?
Den meisten Angewandten, nehme ich an.
Ja.
Okay. Also eine gute Ausbildung. Also eine gute, fundierte Ausbildung braucht jemand. Das ist schon mal wichtig. Wissen. Also ich muss Wissen über mein Feld haben. Aber das alleine ist es nicht, sondern ich muss eine Grundhaltung entwickeln in der Arbeit mit meinen Klientinnen und Klienten. Da können die meisten viel von Rogers lernen, der als Grundhaltungen die Begriffe Empathie, Akzeptanz und Kongruenz in die Waagschale geworfen hat, als Grundhaltung und Methoden, wie ich mit Athletinnen und Athleten umgehen kann. Ich muss auch entwickeln können, ein Gefühl für meine Grenzen, die ich selbst habe. Also was mache ich noch und was nicht? Thema klinisch haben wir vorhin ja schon gehabt. Also ja. Es kommen ja auch Athletinnen und Athleten, die jetzt nicht so eine saubere Diagnose haben, sondern die so im subklinischen Bereich unterwegs sind. Und die Frage ist, mache ich das als Sportpsychologe oder nicht? Und das muss jeder für sich selbst beantworten, ob ich meine Grenzen kenne. Und ich brauche eine gute Ethik. Also ich muss eine Berufsethik auch haben, die ich dann auch in meiner täglichen Arbeit umsetze. Aber klar, das Wissen ist erstmal wichtig und das Üben ist wichtig. Wie kann ich das Wissen transferieren? Deswegen bei uns in Halle, wir machen ganz viele Rollenspiele schon sehr früh, wo einer der Athlet oder einer Sportpsychologe ist und dann werfen wir mal so einen konstruierten Einzelfall in die Mitte und dann fangen die an, miteinander zu arbeiten, nachdem sie so grundlegende Fähigkeiten gelernt haben, die sie dann auch später im Praktikum natürlich verfestigen können. Das ist schon auch wichtig, aber das, was ich vorhin genannt habe, eine eigene Grundhaltung, das Wissen über meine eigenen Grenzen und eine Ethik zu haben, halte ich für mindestens genauso wichtig.
Darf ich dich über deine eigenen Ethik und Grenzen nochmal fragen sozusagen?
Ja, darfst du natürlich. Die hat sich verändert im Laufe der Jahre. Am Anfang war ich der Leistungsstabilisierer und Optimierer ausschließlich, hinüber auch Sachen zu machen, die ich heute nicht mehr machen würde, weil ich das Gefühl habe, das ist unethisch. Mhm. Also im Sinne einer Sportbildung. Mittlerweile habe ich die. Ich sehe mich selbst als Humanist, also von meiner Grundhaltung her. Deswegen habe ich Rogers jetzt hier auch ins Spiel gebracht mit seinen Grundhaltungen. Also empathisch zuhören können, kongruent sein, nicht mit den Athleten auf Augenhöhe zu agieren, niemals zu bewerten, sie so zu akzeptieren, wie sie sind. Und im Coaching-Prozess keine Lösungen vorgeben, sondern die Athleten dazu befähigen, die Lösung selbst zu finden. Mhm. Ich würde mich selbst auch als jemanden sehen, der systemisch draufschaut, also nicht nur so im 1:1, du bist der Athlet, du hast ein Problem, wir behandeln das Problem, sondern eher so, du bist ein Athlet, der im System lebt und wir schauen uns auch das System an, das vielleicht dysfunktional ist, und gegebenenfalls die Lösung in der Reparatur des Systems suchen, was natürlich ungleich aufwendiger und schwieriger ist. Also das ist so eine Grundhaltung, die ich habe. Und na klar, halte ich mich an die berufsethischen Richtlinien der ASP, die ganz klar ist, was Loyalität betrifft, was eigenverantwortliches Handeln betrifft, was aber auch natürlich die Akzeptanz von Anti-Doping-Richtlinien betrifft. Und von daher sehe ich mich als systemischen Humanisten im Leistungssport mit einer klaren Grundhaltung.
Das ist da ein wundervolles Schlusswort. Oliver, vielen Dank für den Einblick, was Sportpsychologie eigentlich bedeutet, wie angewandte Sportpsychologie an der Universität Halle quasi gelehrt wird und ja, am letzten Endes natürlich auch, wofür du stehst und was so deine Gedanken mit dem ganzen Feld ist. Und vielen Dank, deine letzten Worte.
Ja, danke Phil. Es hat mir viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Wir kennen uns ja auch schon länger und haben auch schon mal so zwischen den Zeilen das eine oder andere ausgetauscht, aber das war jetzt mal kompakt. Und hat mir viel Spaß gemacht, Phil.
Vielen Dank. Bis dahin.
Danke, dass du heute wieder dabei warst. Um stets up to date zu bleiben und keine Episode zu verpassen, abonniere uns gern in der Podcast-App deiner Wahl. Ganz egal, wo du diese Episode hörst, du findest auf einer Extra-Seite stets die Shownotes mit klickbaren Links zu unseren Gästen sowie zu unseren Kanälen und Kontaktdaten. Hilf uns, mehr Menschen mit unseren Inhalten zu erreichen. Empfehle uns gern weiter und lass uns vielleicht eine Rezension bei Spotify oder Apple Podcasts da. Wir freuen uns auf jede Art von Feedback von dir und werden dieses berücksichtigen. In diesem Sinne, lass uns doch gemeinsam wachsen und die Zukunft des Sportes innovativer und gleichzeitig menschlicher gestalten. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Stärke beginnt bei uns im Kopf.
Free audio post-production by Alphonic.com.